Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
So, ich wünsche Ihnen allen einen schönen Nachmittag in dieser Runde, in diesem illustren Podium geht es um den Zusammenhang zwischen den Veränderungen in der Buchbranche, vor allem in Richtung Kontakt der Medien und den Profilen, die es braucht, um dort seinen Mann oder seine Frau zu stehen und wo man sich die entsprechenden Kenntnisse holen kann, besorgen kann, erwerben kann. Auf dem Podium, also mein Name ist Christoph Blasi, ich bin Buchwissenschaftler von der Universität Mainz und das sind meine Gäste. Zu meiner Linken aus ihrer Perspektive Franziska Kunze. Franziska Kunze hat unter anderem Buchwissenschaft studiert, aber auch Germanistik und Anglistik. Das mit der Buchwissenschaft ist absolut verbrieft, weil ich nämlich ihre Magisterarbeit betreut habe. Und sie war dann erst Volontärin, später Redakteurin bei Ravensburger und ist jetzt seit 2015 beim Carlsen Verlag und dort Programmleiterin für dieses, darf man das multimedial, transmedial, wie auch immer, Produktfamilie Leo. Dann noch weiter zu meiner Linken aus ihrer Perspektive Jörg Meyer. Jörg Meyer ist promovierter Buchwissenschaftler, hatte ich überhaupt nichts mit zu tun, war lang vor meiner Zeit, ein bisschen vor meiner Zeit, muss man glaube ich sagen. Ja. Und über ein buchhistorisches Thema, hat einen interessanten Weg durch die deutsche Verlagslandschaft genommen. Ich nehme mal nur ein paar Ausschnitte. Er hat nämlich Anzeigenverkauf gemacht beim deutschen Fachverlag, dem bedeutenden deutschen Fachverlag, der sich Deutscher Fachverlag nennt und ist dort vom Anzeigenverkauf in die Digitalstrategie gewechselt und kam danach in die Leitung des Online-Marketings bei der räumlich, glaube ich, nur wenige hundert Meter entfernten FAZ. Zuletzt, bis letztes Jahr, glaube ich, war er Verlagsleitung digital beim S. Fischer Verlag und ist jetzt als Unternehmensberater im Bereich digital tätig. Nun zu den Herren auf meiner zu meiner Rechten aus ihrer Perspektive ganz rechts René Meyer. René Meyer ist Journalist unter anderem für die FAZ, für Audimax, und so weiter, auch Autor von Büchern, insgesamt mehr als 60 Büchern, unter anderem darunter die Mogelpower-Reihe bei Markt und Technik, die insgesamt in einer Auflage von über 500.000 Exemplaren verkauft wurde. Nach meiner Rechnung müssen Sie ein reicher Mann sein, aber das ist hier überhaupt nicht das Thema. Erst jetzt heute auch Eventorganisator, zum Beispiel der Lange Nacht der Computerspiele auf der Gamescom und als auch weiterhin schreibend tätig, aber meistens nicht mehr Bücher, sondern Mogelpower ist jetzt eine Website, die er stark bedient. So, dann gleich neben mir mein Kollege Nikolaus Weichselbaumer, Buchwissenschaftler an der Johannes Gutenberg Universität in Mainz, demnach auch als seine Schwerpunkte, darf man glaube ich sagen, Typografiegeschichte, Bibliotheksgeschichte und Digital Humanities. Und ich würde vorschlagen, wir beginnen diese Diskussion, die wir zu gegebener Zeit selbstverständlich auf das Publikum ausweiten. Wenn es schwerwiegende Verständnisprobleme so gibt, können Sie nicht sofort reingrätschen, ist klar. Aber offiziell geöffnet wird etwas später. Ich würde mal folgendermaßen ansetzen. Im Gespräch vorher habe ich mit Herrn Meyer, dem Journalisten, nicht dem Berater, geredet über den doch etwas weit daherkommenden Zusammenhang zwischen auf der einen Seite Print und auf der anderen Seite digitale Spiele geredet. Und daran kann man ja relativ gut entnehmen, wie weit die Medienkonvergenz, die Medienkontaktphänomene und so weiter gedient sind. Vielleicht wollen Sie uns dazu was sagen, Herr Meyer.
Ja, ich habe aus zweierlei Gründen wohl ein bisschen Glück gehabt als Leipziger, bin ich so zur Wendezeit volljährig geworden und musste dann überlegen, wie man Geld verdient und habe dann ein Informatikstudium abgebrochen und wurde Journalist und Buchautor. Zum Zweiten kam Anfang der 90er Jahre kamen da zwei neue Medien richtig stark an. Das eine war online, also Webseiten, E-Mail, Diskussionsforen und zum anderen Computerspiele. Und ich wuchs da sozusagen als Berufsanfänger hinein in dieses Dreigespann Print, Spiele und World Wide Web und hatte mir dann überhaupt gar nicht so darüber Gedanken gemacht, ob etwas minderwertig ist oder, also für mich sind Texte, die man auf vielfältige Weise umsetzen kann. Ich habe in den 90er Jahren gut verdient als freier Journalist für Zeitungen, habe als Fachbuchautor teilweise mehrere 10.000 Stück verkauft, aber hatte so eine schlaue Eingebung in den 90er Jahren, als das World Wide Web so aufkam. Es wurde schon erwähnt, ich habe eine relativ populäre Buchserie geschrieben, Mogelpower mit Tipps und Tricks für Computerspiele, und ich erkannte, die Besucher, die werden künftig diese Informationen aus dem Internet holen, und habe dann mit meinem Co-Autor und mit dem Segen des Verlags das komplette Buch, so wie es war, ins Internet gestellt. Das war 1998. Wir hatten uns dabei nichts gedacht. Es gab damals auch noch gar keine Konzepte für, ja, wie man eine Webseite zu Geld macht. Also wir haben gedacht, das wäre eine gute Werbung und würde die Buchverkäufe ankurbeln. Das war auch die ersten Jahre der Fall so. Heute, 20 Jahre später, gibt es einen Verlag, Markt und Technik, gar nicht mehr. Auch die Buchserie, die gibt es seit langem nicht mehr, aber ich lebe quasi von den Werbeeinnahmen dieser ehemaligen Buchserie und musste dabei noch zwei andere Dinge lernen. Und zwar, wenn man sozusagen mit digitalen Inhalten Geld verdienen kann, da muss man im Prinzip drei Dinge können. Zum einen die Inhalte an sich, also das konnte ich ja, das habe ich schon immer gemacht, aber noch zwei andere Dinge sind genauso wichtig. Zum einen die Vermarktung, also man muss eine Webseite oder ein anderes Produkt auch selbst vermarkten. Zum einen, wie man Geld bekommt mit einer Website, zum anderen, wie eine Website so bekannt macht, dass sie viele Besucher hat, denn nur mit vielen Besuchern kann man Einnahmen erzielen, zum Beispiel durch Bannerwerbung. Und das dritte, das ist der technische Aspekt, das ist die Programmierung. Also eine Website, die muss ja irgendwie programmiert, aufgesetzt werden, und das ist immer ein ziemliches Problem, weil Programmierer noch schwieriger als Autoren sind und auch teuer. Und das wird eben halt leicht vernachlässigt. Also ich habe in meiner langen Zeit, also als Website-Betreiber, schon viele Webseiten sterben sehen, deswegen, weil sie einfach technisch nicht weiterentwickelt wurden und weil Programmierer und Programmierer kostet teilweise 80 Euro pro Stunde, und wenn er eine große Aufgabe machen muss, 500 Stunden, dann kann man das multiplizieren, wie viel das ist. ja, ist also eine spannende Ära. Auf der anderen Seite kann man eben halt auch viele Dinge ausprobieren. Was ich zum Beispiel hin und wieder ausprobiert habe, war ein Buch über Amazon selbst zu veröffentlichen und bin da ganz verblüfft. Früher habe ich ein Buch geschrieben und 2 Monate später hatte das Markentechnik veröffentlicht. Jetzt kann ich eine Word-Datei oder ein PDF an Amazon schicken und 12 Stunden später ist es als Buch verfügbar, mit Glück weltweit.
Vielen Dank, Sie sind jetzt schon relativ stark, was gut ist, weil Sie ja im Prinzip ja auch aus der Buchwelt kommen, über Kompetenzen gesprochen. Was auch immer mal wieder in Richtung Intermedialität und so weiter erwähnt wird, ist das Faktum, dass es eben jetzt relativ häufig auch Games gibt, die auf Büchern beruhen oder Games, die über Filme auf Büchern beruhen. Sie haben ja zum Beispiel auch schon mal darauf hingewiesen, dass es interessanterweise eben eine ganze Reihe oder ganze Typen von Büchern gibt, die ihrerseits von Games abhängen. Können Sie zu denen vielleicht noch mal ein bisschen was sagen? Also Bücher, die es nur deswegen gibt, weil es den Game-Sektor gibt.
Ja, also das ist das, was ich viele Jahre lang geschrieben habe. Und zwar habe ich Lösungsbücher für Computerspiele geschrieben. Also so ein Computerspiel, das ist ja knifflig. Das ist wie so ein Krimi, den man lösen muss oder man muss etwas finden und suchen. Und in den 90er Jahren habe ich sehr viele Lösungsbücher geschrieben und das ist ein richtig großer Markt auch geworden. Früher waren das so reine Texte, jetzt sind das teilweise mehrere 100 Seiten dicke Artworks, die teilweise richtig teuer sind. 30, 40 Euro kosten können und die nicht nur benutzt werden, um herauszufinden, wie man das Spiel weiterspielt, wie man, wenn man stecken geblieben ist, weiterkommt, sondern die man eben halt auch als Souvenir, als Anschauungsstück sammelt. Das sind teilweise dicke Artworks, Hardcover-Bände. Auf der anderen Seite, ich bin zum Beispiel auch Sammler historischer Computerspiele und Spielkonsolen seit den 70er Jahren und da ist praktisch eine ganze Printindustrie entstanden, die beispielsweise Wandkalender mit alten Spielkonsolen herstellt, die Kartenspiele herstellt oder ein Freund von mir, der hatte vor Jahren ein PDF-Magazin gemacht, rund um Retro, um historische Computerspiele und Spielcomputer. Und irgendwann kam immer mehr der Gedanke auf, das mal zu veröffentlichen, also als Magazin. Er hat dann ein Magazin draus gemacht und es lief so gut, dass er einige Jahre später damit an den Kiosk gegangen ist und jetzt eine Auflage von 10.000 Stück druckt. Und das praktisch ohne Verlag und ohne Finanzen, also ohne Budget. Also es entstehen so im Umfeld dieser digitalen Medien auch interessante neue Printprodukte.
Großartig, haben Sie im Prinzip diese beiden Extremmedien gegenübergestellt und gesehen, dass es da in beide Richtungen Entwicklungen, also Zusammenhänge, Abhängigkeiten, dienende Funktionen gibt. Jetzt wollen wir vielleicht diesen Aspekt der Entwicklung in der Branche erweitern. Da würde ich vielleicht jetzt mal Frau Kunze fragen wollen, die ja im Kinderbuchsektor mit einer Buchreihe zu tun hat, bei deren Produktion oder für eine Beteiligung, an der ja reine Buchfähigkeiten auch nicht reichen. Vielleicht können Sie mal ein bisschen was über diese Serie sagen und über die Kompetenzen, die erforderlich sind, Sie bei der Entwicklung dieser Reihe zu unterstützen, also Ihre Zuarbeiterinnen und Zuarbeiter, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Genau, also wir beschäftigen uns ja mit hybriden Büchern. Also für uns ist weiterhin als Carlsen Verlag natürlich klar, dass gerade im Kindersektor das physische Buch noch ganz wichtig ist. Und wir erweitern eben in dieser Leo-Reihe oder jetzt ganz neu in unserer Clever-Reihe das Buch um eine App und versuchen so dem Buch eben den Mehrwert zu bekommen, den das klassische Buch eben nicht hat. Also wir nutzen die Vorteile des Buchs, also das haptische Medium, ich kann darin blättern, ich habe das, bin damit aufgewachsen, ich weiß, wie das funktioniert, ich kann es mitnehmen, ich kann es verschenken mit den Vorteilen einer App. Also das haben wir in unseren ganzen Tests auch gemerkt, dass die Kinder einfach auch im Vorschulbereich die App nutzen können. Sie können das tippen, sie können das wischen, das wissen sie, wie das funktioniert. Und wir haben das jetzt kombiniert und sagen gerade, was die Interaktivität angeht. Also ich bekomme Feedback auf mein Tun. Ich kann Quizfragen dort beantworten und bekomme genau eben auch zur Motivation, ich habe es richtig gemacht.
Ja, genau. Und jetzt vielleicht
also zu den Kindern, genau. Somit jetzt zu dem Team. Das heißt, in unserem Team brauchen wir natürlich Menschen, die sich auch mit Apps auskennen. Also wir haben eine Produktmanagerin, die dann natürlich auch diese ganze Kommunikation mit den Play Stores, mit Apple, die Kommunikation ist ja manchmal auch gar nicht so leicht. Das ist ja eine Einbahnstraße, also die Apps regelmäßig hochlädt. Dann brauchen wir jemanden, der natürlich, der es programmiert. Also wir haben einen Programmierer im Team, der ist nicht bei uns angestellt, aber als fester Freier quasi. Wir haben für die neue App auch einen UX-Designer, User Experience Designer, der eben die App spielbar macht, der uns natürlich auch berät, wie die App funktionieren muss, welche Elemente die App braucht. Wir haben einen Game Designer im Team, der eben die Apps mit uns entwickelt. Und natürlich haben wir aber, das darf man ja vielleicht auch an erster Stelle, hätte man das sagen müssen, weiterhin Illustratoren und Autoren. Das sind teilweise oder eigentlich primär auch klassische Illustratoren, die eben auch ganz rein klassisch Kinderbücher illustrieren und eben auch Autoren, die sich vielleicht unsere Denkweisen auch aneignen. Die Bücher entstehen wahrscheinlich klarer in einem Teamprozess, also es ist nicht mehr so, irgendwann kriege ich das Manuskript, ich gebe es an den Illustrator, sondern wir beginnen mit einem großen Kickoff, wo wir alle zusammenkommen, wo auch der Illustrator Ideen für die App mit reinbringen kann. Also wir beschäftigen uns ja alle eben auch mit neuen Medien, genau, also ein großes Teamwork.
Vielen Dank und ich bin vor allem auch dankbar, weil ich es vorher nämlich vergessen habe zu sagen, für die Bemerkung am Schluss. Es ist natürlich so, dass das gilt hochtrabend, die Gleichzeitigkeit ist ungleichzeitig. Ich meine, 80-90% der Leute auch in der heutigen Buchbranche arbeiten natürlich mit Kompetenzen, die es vor 20-30 Jahren auch schon gab. Also ich meine, sagen wir mal Post-InDesign und so weiter, ja, das ist immer noch wichtig. Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass wenn Neueinstellungen geschehen, wenn es darum geht, welche der Jobs die coolsten sind und in welche die Invests gehen, dann sind es natürlich die, die Sie zuerst genannt haben. Ja. Das ändert aber, wie gesagt, nichts daran, dass es das schöne Buch weiterhin gibt, das ganz normale gedruckte Buch, das dann seine Lektoren, Grafiker, Hersteller und so weiter braucht. Gut, jetzt vielleicht, Jörg, du hast ein bisschen natürlich eine Perspektive über verschiedene ehemalige Printmedientypen und jetzt wahrscheinlich sogar auch noch verschiedene Kunden. Was sind so die Medienkontaktphänomene, die du bei den Kunden am ehesten beobachtest in letzter Zeit?
Also, wenn wir über Fähigkeiten sprechen, glaube ich, die es braucht und worunter die meisten Digitalunternehmen in klassischen Kontexten leiden, ist es meiner Ansicht nach zuerst mal Neugier. Das heißt, es wird ein Digitaler geholt, der wird reingesetzt, der soll loslegen, dann will der aber ganz anderes. Ja, dann will der nicht Frühling und Herbst im Buchverlag. Ja, oder so, der will eine Nachricht sofort und die jetzt ins Web stellen, nachdem ein Korrespondent die gerade aus Washington schickt und das hochheilige Ding morgen am nächsten Tag das Titelcover zieren soll. Ja, so, das heißt, erstmal müssen die Prozesse quasi aufgebrochen werden und Menschen, die das tun wollen, die brauchen sehr, sehr viel Mut und vor allem eine Durchhaltefähigkeit, weil die anderen wollen das alle nicht. Ja, das ist nicht einfach. Und diese Prozesse zu verändern, diese Kultur zu beeinflussen, braucht wirklich die Lust, der stete Tropfen zu sein, der irgendwann den Stein hüllt, weil nichts anderes geht. Das gilt nicht nur für Buchverlage, das gilt nicht nur für Zeitungen, das gilt für alle. Ja, ich berate mittlerweile auch Kunden eben im Bereich Content Marketing aus anderen Branchen. Da ist es sehr, sehr ähnlich und es ist egal, ob es ein DAX-Konzern ist oder ein KMU. Das ist überall das Gleiche. Es braucht die Lust eben, dass die Veränderung einem mehr Freude macht, als eben in den alten Prozessen zu stecken. Das ist auch ganz wichtig. Und noch wichtiger ist, dass einem das so viele Möglichkeiten gibt, auch ganz, ganz alleine so viel Selbstüberredung mitzunehmen, dass man bloß nicht in diesem alten Räderwerk steckt. Ja, so. Ganz wichtig, dass einem das Freude macht, dabei darf man sich nie ertappen lassen, weil das mögen alle anderen wieder nicht. Auch das ist ganz wichtig. Und dann haben wir ja nur über die eine Welt gesprochen. Wir haben es gerade bei meiner Vorrednerin schon gehört, es gibt die andere Welt, ja, die Techies, die völlig anders ticken, die völlig anders drauf sind, die eine völlig andere Sprache sprechen, die überhaupt keinen Bock haben auf Entscheidungsgremien, auf das dauert jetzt aber noch 2 Monate, bis wir dir sagen können, rechts oder links. Okay, dann stelle ich halt eine Rechnung, sprich, das wird sauteuer, wenn man so an technische Projekte geht. Ja, die Leute müssen arbeiten, die brauchen eine Entscheidung in dem Augenblick, wo sie gerade an einem gewissen Punkt sind. Das heißt, es prallen Arbeitsweisen aufeinander und auch dort ist man jemand, der versuchen muss zu koordinieren, dass diese Arbeitsweisen miteinander harmonieren. Das heißt, eigentlich brennt es den ganzen Tag an allen Ecken und ich glaube, wenn man Feuerwehrmann werden wollte als Junge, ist das schon keine ganz schlechte Voraussetzung.
Gut, bevor wir, genau, jetzt kann man natürlich daran theoretisch einen Eindruck kriegen, das sind im Prinzip persönliche Voraussetzungen, weil manche Leute der Meinung sind, man ist entweder eine coole Socke oder eben nicht, oder man ist flexibel oder nicht. Wahrscheinlich ist es nicht ganz so und genau auf die Möglichkeiten, diese Prozesse zu beeinflussen, kommen wir gleich. Vorher würde ich aber Nikolaus noch gern die Frage stellen, so als die Buchbranche begleitender Wissenschaftler, welche von den Entwicklungen würdest du im Moment als die ansehen, also vor allem, wenn sie mit Medienkontakt zu tun haben, auf die man am meisten achten müsste bei einer Qualifizierung?
Am meisten achten?
Im Auge behalten.
Also was ich als Phänomen sehe, ich weiß nicht, ob das die Frage genau beantwortet, dass in den Verlagen, in denen ich es beobachten kann, vielleicht am schwierigsten durchzusetzen, ich weiß nicht, wie du das siehst, ist, dass man gerade im Kontext digitaler Buchformate potenziell wahnsinnig viel Information zurückbekommen könnte. Also dass Interaktivität gerade nicht nur für den Endkunden da ist, sondern als Verlag Information zurückbekommen könnte, aber überhaupt nicht willens ist, damit irgendwie umzugehen. Man hätte die Informationen oder man könnte sie bekommen, aber die kommt viel zu schnell, die sagt das Falsche, die sagt das, was man nicht hören will. Oder man ist einfach nicht darauf eingestellt, sie zu verarbeiten. Und das ist was, wo, glaube ich, viel Potenzial läge, um sich wesentlich genauer auf das einzustellen, was man als Kunden hätte, aber vergleichsweise wenig passiert.
Das ist natürlich jetzt ein bisschen eine Vorlage und gibt einen Anlass für den nächsten Schritt. Und jemand, der sich als Buchwissenschaftler zum Beispiel mit buchhistorischen Sachen auseinandergesetzt hat, soll jetzt genau die Person sein, die in der Lage ist, da ein bisschen ein glücklicheres Händchen zu beweisen, was die Verarbeitung des Feedbacks und der Interaktivität, die zurückkommt, angeht?
Ja, in aller Deutlichkeit, ja, weil das ist ja keine technische Frage. Ne? Also das Problem ist ja nicht, in welchem Format kommen die Daten herein oder was auch immer, sondern es ist eine strukturelle Frage, dass ich hier erkenne, dass ich einen Umbruch medialer Art habe und das ist nicht der erste und es wird nicht der letzte sein. Und gerade jemand, der sich mit Buchgeschichte beschäftigt hat, kennt die, da muss man nicht, so lehrreich das ist, sich Gutenberg angucken, sondern da reicht auch das 19. Jahrhundert oder meiner Meinung nach durchaus sehr fruchtbar, sich gerade die 90er Jahre anzugucken, die für unsere Studentengeneration jetzt gerade so eben Geschichte ist. Das ist nicht mehr eigene Lebenserfahrung, in der man wahnsinnig viel darüber lernen kann, wie technologische Veränderungen dazu führen, dass ich mich als Unternehmen umstellen muss, und zwar intelligent. Das kann nicht sein, dass ich jede Veränderung sofort mitmache, aber ich muss sie wahrnehmen und ich muss mir bewusst sein, dass ich sie nicht einfach laufen lassen kann und aufs Beste hoffen.
Darf ich ein Beispiel dazu geben?
Ja, gerne.
Vielleicht ein Beispiel dazu. Ich erinnere mich, oder so im Nachhinein, ich saß, genau, da stehen die Leute auf. Ich wollte gerade über Forschung, Forschung an Inkunabeln reden. Das ist ein guter Punkt, um zu gehen. Ne? Tschüss. Und ich saß und forschte an einem alten Herbarium von Peter Schöffer in Mainz im Priesterseminar. Und das war die Zeit, wo alle darüber redeten, das Studium ist irgendwas Elitäres, ja, man war total, jeder machte Karriere, die Leute wurden vom Campus weggekauft irgendwie für Milliarden und waren von jetzt auf gleich Stars in ihren Unternehmen. Es war alles im Aufbruch. Ich saß über dem Herbarium von Peter Schöffer und dachte mir, wie partizipiere ich eigentlich an diesem Thema? Und sah die Kolumnen, das Einrücken, die Liebe, die damit zu tun hatte, tatsächlich den Leuten die Möglichkeit zu geben, sich diesen Wahnsinnskorpus von Inhalt binnen Sekunden zu erschließen, und dachte, wie weit ist es eigentlich von dort bis zum Hyperlink? Nicht sehr weit. Ja, so, das ist das, was die Buchwissenschaft vermittelt, ganz definitiv mir vermittelt hat, den theoretischen Unterbau, solche Themen sehr schnell zu durchdringen, zu verstehen, theoretisch einzuordnen. Das nächste ist, wie rede ich mit einem Usability-Designer, der dafür zu sorgen hat, dass meine Informationsarchitektur so ist, dass das heute funktioniert. Ja, und das ist, glaube ich, das Ding, es bringt ein super, super gutes Grundgerüst mit, ganz schnell, ganz abstrakt auf Basis von Medientheorie die Herausforderungen zu kapieren, um die es geht. Den nächsten Schritt, den macht man selber. Aber ganz ehrlich, ich habe mit vielen Technikern zusammengearbeitet, mit vielen Ingenieuren und so weiter und so fort. In nicht wenigen Unternehmen werden Ingenieure erstmal in eine Kommunikationsschulung gesteckt, damit sie nachher in der Lage sind, mit Freaks wie mir zu reden. Ja, also auch von der Seite braucht es Entgegenkommen. Das heißt, meiner Einschätzung nach ist das eine Sache, die dann auch am Unternehmen liegt. Wie bringe ich meine Mitarbeiter auf Kurs, dass die in der Lage sind, diesen Herausforderungen sich zu stellen?
Genau, und das ist auf jeden Fall extrem plausibel und durch viele Erfahrungen gedeckt. Wenn jetzt aber zum Beispiel ein Neffe oder eine Nichte herkommen würde und sagen, ich will unbedingt eine wichtige Rolle spielen, nicht nur was mit Medien machen, sondern auch an der Stelle, wo es wirklich interessant wird, wo Film und Game und Buch zusammenkommen, was soll ich für einen Ausbildungsweg wählen? Was hätten Sie da als Rat parat? Fangen wir mal bei Herrn Meyer an.
Also ich weiß nicht, ob ich da der richtige Ansprechpartner bin, weil ich ja nie was gelernt habe. Ich habe mich, wie gesagt, habe ein Informatikstudium begonnen, ein Jahr studiert, habe festgestellt, dass frühes Aufstehen und Mathematik nichts für mich ist und bin dann Autodidakt geworden. Also ich finde, dass man viele Dinge als Autodidakt lernen kann, aber ich habe aber im Laufe der Jahre auch viele Bildungsangebote genutzt. Ich habe zum Beispiel vor 10 Jahren an einer privaten Leipziger Schule 2 Jahre 1000 Stunden lang Kommunikation studiert, weil ich den Eindruck hatte, dass es nicht mehr reicht zu schreiben, sondern dass man sich auch vermarkten muss und seine Texte. Volkshochschule habe ich Grundlagen Programmierung gelernt, Webprogrammierung. Mittlerweile gibt es sehr, sehr schöne Online-Kursangebote, zum Beispiel das Hasso-Plattner-Institut, HPI, die geben jede Menge kostenlose Online-Kurse, das sind so Videokurse mit auch mit Hausaufgaben zum Thema Webprogrammierung und andere Themen und natürlich Bücher. Also ich kenne aber auch viele Leute, die studieren noch und bringen das dann durchaus zu Ende. Zum Beispiel in Leipzig an der HTWK Leipzig, da gibt es ja ganz viele Medienstudienangebote, Medientechnik und ja, Medienökonomie und andere Sachen.
Also für diese Bemerkung bin ich wirklich dankbar, weil das natürlich jeder oder jede auch entscheiden muss zwischen dem der Richtung eines geisteswissenschaftlichen Studiums, wie es Jörg Meyer und Nikolaus Weichselbaum erwähnt haben, und den Studien, die es natürlich auch gibt, HDM Stuttgart, HTWK Leipzig hauptsächlich, wo Fähigkeiten, an denen wir im vorigen Gespräch durchaus schon vorbeigekommen sind, also was noch nicht erwähnt war, ist Projektmanagement, was aber auf jeden Fall schon erwähnt war, waren Dinge wie mit bestimmten digitalen Tools umgehen und so weiter, tatsächlich eingeübt werden und wo nicht nur die Technik, sondern auch die Lehrkräfte, die Zeit, das Verhältnis zwischen Lehrkräften und Studierenden da ist, das zu vertiefen. Und da kann man nicht das eine gegen das andere ausspielen. Im Grunde wäre am besten beides zu machen, das geht aber nicht. Und dann ist es letztlich auch eine Naturellfrage. Du hattest dich dazu schon geäußert, du auch. Frau Kunze, wenn Nichte, Neffe oder so Sie fragen würde, ich möchte mal so was Tolles machen wie die Tante bei Carlsen, und welchen Berufsweg würdest du mir da empfehlen?
Genau. Also ich bin eigentlich ganz bei dir und denke, dass es ohne diese Neugier oder dieses persönliche, den persönlichen Enthusiasmus gar nicht geht. Also ich bin, glaube auch, dass man, und so machen wir das auch, dass wir uns sonst direkt die Fähigkeiten, die uns jetzt noch fehlen, in Seminaren oder so holen. Also ich habe auch beim Börsenverein noch Seminare nachträglich gemacht. Ich war letztes Jahr zum Thema Design Thinking nochmal unterwegs. Das haben wir für die neue Reihe mit angelegt. Und ich würde einfach sagen, es geht schon um dieses Persönliche, um die persönlichen Interessen. Die sollten schon gestärkt werden und dann findet man seinen Weg.
Aber ich meine, wenn man trotzdem wird man eine bodenständige Ausbildung ja wahrscheinlich der nachwachsenden Generation trotzdem empfehlen. Und da gibt es jetzt also aus dem ganzen Strauß Fachhochschule, Buchwissenschaft,
genau, also denke ich auch,
oder gibt da noch andere Sachen, Medieninformatik, Informationswissenschaft, Wirtschaftsinformatik, das taugt alles irgendwie.
Genau, also ich finde es allerdings wichtig, dass dann halt auch in der akademischen Ausbildung eben diese Praxisbezug halt weiterhin gewährleistet wird, also dass man da auch mit den Unternehmen vielleicht zusammenarbeitet.
Also das wäre im Prinzip eine Aufforderung oder eine Feststellung, dass zwar diese akademische, eher an Problemlösung orientierte Ausbildung an geisteswissenschaftlichen Instituten eine gute Idee ist, dass es aber natürlich nicht ausschließt, in genau diesen Ausbildungsgängen ein bisschen mehr von dem reinzubringen, was Herr Meyer jetzt von der HTWK und so weiter erwähnt hat. Gibt es auf dem Podium jetzt speziell zu diesem Punkt noch was?
Ja, mir fiel gerade irgendwie eine Geschichte ein. Ich war als Studi irgendwie bei Sokamp 4 Jahre und habe da als studentische Aushilfe gearbeitet, stand mit einer Soziologin im Garten und rauchte und die war gerade im wissenschaftlichen Verlag und die sagte, naja, ist ja schön, was du da machst, aber das bringt ja auch nicht so wahnsinnig viel, ne? So, die war natürlich inhaltlich wahnsinnig nah an dem, was sie jetzt tut. Ja, das heißt, im Prinzip hat sie tun gelernt. So für viele neue Dinge, glaube ich, gibt's das nicht. Das Tun lernt man, wenn man es tut. Ja, und die Grundlage dafür ist aber eine andere. Und die hat, glaube ich, damit zu tun, wie ist man intellektuell in der Lage, dann sich auf Neues einzulassen. Ja, macht's Klick und der Kopf geht auf und die Neugier ist geweckt und man stürzt sich rein oder sagt man lieber, Und dann würde ich meinem nichten Neffen dann tatsächlich eben empfehlen, vielleicht ganz vorsichtig auch zu sein bei gerade diesen neuen Themen.
Ja, das ist ja so ein Argument, das man gelegentlich hört, dass man nämlich sagt, man nimmt irgendwie eine neue Technologie, die jetzt da ist und guckt, wo man die hat lernen können und kommt dann zu einem Ergebnis, eben typischerweise bei Fachhochschulausbildung, dann kann aber, das passiert ja immer mal wieder, genau morgen irgendwie eine Technologie, eine Herangehensweise, ein Geschäftsmodell um die Ecke kommen, das schon aus zeitlichen Gründen schon auch in den Curricula der Fachhochschule noch gar nicht berücksichtigt sein kann. Und dann haben alle im Prinzip wieder Waffengleichheit und diejenigen, die das Händchen haben oder die Neugier oder die anderen Eigenschaften, die genannt wurden, um sich da einzuarbeiten, die haben dann einen Vorteil. Gibt es aus dem Publikum Fragen zu diesem Thema oder auch Positionen, Gegenpositionen? Sören, bitte.
Habt ihr das vorbereitet?
Achso. Hallo? Hört man mich? Ja, jetzt wunderbar. Ich kann mich natürlich nicht zurückhalten, was das betrifft, weil gerade du hattest das Wort schon mehrmals jetzt genannt, Problemlösungskompetenzen. Mit dem ich aber gar nicht so unbedingt glücklich bin. Und das sage ich auch immer wieder den Studierenden von uns, weil ich es als ziemlich passiv empfinde, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, viel, viel wichtiger ist eigentlich, dass man nicht Probleme löst, sondern dass man sie überhaupt erstmal findet. Weil ich glaube, dass die intellektuelle Grundhaltung, die dahinter steht, die hast du jetzt schon angesprochen, einfach eine ist, die natürlich für den potenziellen Arbeitgeber äußerst unbequem sein kann. Ich kann mir vorstellen, wenn ihr jetzt bei Carlsen irgendwas entwickelt und da kommt jemand an und sagt, tut mir leid, also das, was ihr da macht, das halte ich für totalen Quatsch. Oder der formuliert das vielleicht ein wenig differenzierter, als ich das gerade gemacht habe. Vielleicht macht er es aber genau so, wie ich es gemacht habe und kann sich aber kann es nicht formulieren, was eigentlich die Probleme sind. Also ich glaube einfach, dass es auch ungeheuer wichtig ist, eine gewisse intrinsische Motivation zu haben, auch unbequem zu sein und auch ungefragt aktiv zu werden. Und dass das wiederum auf einer übergeordneten Ebene eine Art Mentalitätswandel in der Arbeitskultur oder in der Arbeit an sich überhaupt fordert von dem Einzelnen. Und dass wir dann natürlich auch als Universitäten aufgefordert sind, genau das zu vermitteln und andererseits Arbeitgeber aufgefordert sind, genau das auch zuzulassen. Denn, glaube ich, speziell in den ersten Jobs, die man antritt, wenn man dann irgendwo ist, man möchte was verändern und dann kommt aber von oben der Daumen drauf im Sinne einer Unternehmenskultur der 60er Jahre, dann kann das nur schiefgehen. Und ich glaube, langfristig wird das natürlich dann auch gewissen Branchen, hier der Buchbranche, ernsthaft schaden können. Das wollte ich nur einmal anmerken.
Also vielleicht da so ein, sagen wir mal, so eine Binse, ja. Aber also immer wenn ich mit Startups zu tun habe, sehe ich, dass die alle, egal was die machen, am Unternehmen arbeiten. Ja, das ist völlig wurscht. Also ob das die Sekretärin ist, die Empfangsdame oder. In der Regel ist die Empfangsdame nicht nur Empfangsdame, die ist auch noch mehr. Ja, aber die arbeiten alle am Unternehmen. Wenn ich in ganz große Läden komme, dann arbeiten die alle im Unternehmen. Und ich glaube, das ist tatsächlich eben eine ganz entscheidende Sache. Wie viel Lust habe ich eigentlich im Prinzip darauf, am Unternehmen zu arbeiten? Ja, das heißt, dass die Dinge, so wie du sagst, eben nicht nur von der Problemlösung, sondern von der Problemfindung her bearbeitet werden. Weil es gibt haufenweise Abteilungen, in denen Leute sitzen, die sich eigentlich nur quälen. Ja, so, wer hat den Mut aufzustehen und zu sagen, ey, das geht mir jetzt hier sowas von auf den Sack. Ja, lass es uns doch mal anders machen. Methoden gibt's tausende. Die muss man dann natürlich können und die muss man sich beibringen, aber das macht man gemeinsam. Und ganz wichtiger Punkt.
Das mit der Widerständigkeit ist, glaube ich, wirklich ein wichtiger Punkt, weil normalerweise die typische Reaktion eines Chefs, wenn man sagt, ich habe hier ein Problem entdeckt, was ja eine andere Formulierung dafür ist, hier gibt's was, was nicht perfekt ist, ist ja typischerweise nicht vielen Dank dafür, Sie werden Mitarbeiter des Monats, weil Sie es aufgedeckt haben, sondern das ist wesentlich subtiler und kann im Einzelfall auch mal Karrieren gefährden. Trotzdem ist es unersetzlich, das war ein wichtiger Punkt.
Ja, ich kann auch. Mein eigenes ist leichter. Genau, also ich glaube, gerade wenn man mit innovativen Produkten zusammenarbeitet, dann hat man eben diese Zuständigkeit im Haus auch nicht mehr. Also dann kann man nicht mehr ganz klar sagen, ah ja, das ist jetzt Marketing oder das ist Presse. Also da muss man es einfach irgendwie machen und das ist ja das, was du halt eben auch meintest.
Ich war mal
Ich war mal in, das war eine tolle Zeit, da war ich in Amerika und durfte ganz viele neue Startups in New York besuchen und sah einen Verlag von innen, die alte Titel aufkaufen, Titelrechte und die quasi als E-Book distribuieren. Ich kam da rein, traf die Cheflektorin, traf die Verlegerin und blickte in einen Großraum. Da saßen 80 Leute. Das war alles Marketing. Ja, so, die haben es kapiert, meiner Einschätzung nach, weil das gibt's nicht mehr. Ja, diese klassischen Berufsfelder gibt's nicht mehr. Es gibt sich reingraben, gucken, was man tun kann und loslegen. Und das hat sehr viel mit intrinsischer Motivation zu tun. Das hat sehr viel damit zu tun, dass man das, was man gerade macht, eben einfach macht. Ja, viele Unternehmen drehen jetzt zurück. IBM hat's Homeoffice abgeschafft, wie man jetzt gehört hat vor ein paar Tagen und so. Also da wird sich auch wieder was tun, auch in die andere Richtung. Aber vom Prinzip her einfach zu sagen, hey, wichtig ist, mein Job ist spannend, wichtig ist, meine Aufgabe ist spannend. Mal irgendwann jemand zu mir gesagt, wollen kann man nicht lernen. Ja, ich glaube, das ist wichtig, man muss es einfach wollen.
Und man muss wahrscheinlich, was du auch gerade gesagt hast, eben vom Schubladen- und Silo-Denken weg, und Sie hatten es ja auch erwähnt, die Frage, ob irgendwas eine Marketingaufgabe ist oder nicht, die stellt sich irgendwie nicht, sondern es muss gemacht werden, es hat mit dem Produkt zu tun, es hilft dem Produkt und deswegen muss man es machen. Es ist natürlich trotzdem wichtig, die Leute zu finden, die das am besten können. Ja? Also wenn es jemanden gibt, der da bessere Voraussetzungen hat, dann sollte man das eher dahin schieben, aber wenn das nicht der Fall ist, muss man es eben selber machen. Ja, ist klar. Noch Wortmeldungen? Tja, dann würde ich sagen...
Haben wir alles beantwortet?
Ich fand, es waren wirklich viele wichtige Punkte, die, das muss man auch sagen, und ist vielleicht nicht ganz in der Intention dieser Veranstaltungsreihe, den eigentlichen Berufsweg eigentlich jetzt nicht so zum alles entscheidenden Schaltstelle gemacht haben, sondern eher... Begeisterung, den Mut zur Widerständigkeit und es ist aber wahrscheinlich das auch durchgekommen, dass klar ist, sich mal in Sachen reingekniet zu haben, Probleme identifiziert und gelöst zu haben, ist bestimmt ein gutes Rüstzeug und es ist dabei offensichtlich nicht gar so wichtig, in welchem Bereich das stattgefunden hat. Wir haben jetzt über die Bereiche Literatur, Geistwissenschaft und sowas geredet. Es ist aber wahrscheinlich kein Zufall, dass viele Leute in den Bereichen, die wir jetzt geredet haben, zum Beispiel Physiker sind. Das geht natürlich auch bei mit Sozialwissenschaften und in der Tat auch Naturwissenschaften.
Willst du was sagen? Ja, gerne. Also ich habe immer gedacht, BWLer können alles im Unternehmenskontext. Ja, also ich bin als Geisteswissenschaftler eben in, sagen wir mal, sehr ökonomisch orientierte Verlagsbereiche rein und traf einen Controller und der sagte zu mir, ja, aber Jörg, mal ganz ehrlich, ja klar, habe ich BWL studiert, das stimmt, aber wir haben an der Uni die Produktionsmethodiken der 70er Jahre im Controlling als Grundlage gehabt. Damit kann ich heute im Beruf nichts mehr anfangen. Ich habe mir das alles selber beigebracht, was wir hier tun. Ja, ich glaube, man darf da vor allem als Geisteswissenschaftler auch nicht vergessen, dass alle anderen auch nicht on the job gelernt haben, was sie nachher im Job 1:1 tun. Ja, die drehen sich genauso rein. Ja, so ein Physiker, der irgendwann programmiert, der hat auch nicht programmieren gelernt. Der versteht nur die Logik. Ja, das, was ich vorhin meinte mit, hey, wie weit ist es bis dahin noch zum Hyperlink? So ein Initial irgendwann gehabt. Ja, und ist dann angefangen. Und ich glaube, das ist das Ding, man muss es dann einfach machen.
Dann würde ich sagen, Franziska Kunze, Jörg Meyer, Nikolaus Weichselbaumer, René Meyer, herzlichen Dank Ihnen auch für Ihre Aufmerksamkeit und empfehlen Sie uns weiter. Haben Sie eine angenehme Messe und ein schönes Wochenende. Auf Wiedersehen.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.